Also, was gibt's denn Schöneres im Leben als Musik? Na, einmal so ein paar lustige Töne. Dann gibt's nur so eine Sache, man ist manchmal hart untalentiert. Ich zum Beispiel. Aber da gibt's eigentlich ein schönes Instrument, was eigentlich fast jeder irgendwie bedienen kann. Nämlich Synthesizer. Elektronische Musik, einfach das Schönste, einfach zu bedienen. Ein paar Knöpfchen, ein bisschen an Reglern drehen und irgendwie macht's Beep-Bop und alle sind glücklich. Deswegen hat sich ein Mann diese Aufgabe angenommen, selber einen Synthesizer zu bauen, sei es Zeichen Softwareentwickler, aber eigentlich auch verkannter Musiker Jürgen Reuter.
Ja, hallo. Ich habe mir mal vor einiger Zeit so ein Pico besorgt und damit ein paar Projekte gemacht. Und dann war auch naheliegend mal zu gucken, ob man den auch als Synthesizer verwenden kann. Dieses ist mehr so ein prototypisches Projekt, um einfach mal ein paar Technologien auszuprobieren. Insbesondere wollte ich wissen, ob man den Pico tatsächlich als MIDI-USB-Device nutzen kann. In dem Sinne halt auch ein Proof of Concept MIDI-Synthesizer, bei dem es jetzt nicht drauf ankam, jetzt super tolle Sounds zu generieren. Das ist also nicht das Ziel. Stattdessen wollte ich einfach eine schnelle, einfache Synthese haben. Trotzdem aber möglichst viele Stimmen, also ich wollte den Pico auch versuchen auszureizen. Und Audioausgang, ich hätte am liebsten einen analogen Ausgang direkt gehabt, aber alternativ dann auch I²S als Ausgang. Genau, und dann gehen wir schon in Medias Res. USB-Implementierung, im Pico SDK ist die Tiny USB-Bibliothek mit drin enthalten und die habe ich dann als Basis verwendet. Und die hat tatsächlich auch ein Modul, um MIDI-USB-Geräte zu definieren. Und da gibt es auch dann eine Beispieldateien, wenn man da mal guckt, in den ganzen Bibliotheken, die im SDK mit drin sind. Und hier habe ich dann auch eine USB-Deskriptor, die Datei dann entsprechend angelegt, in Anlehnung an die bestehenden Definitionen. Spannung bekommt, genau, ich zeige den mal gerade. Das Teil sieht also so aus. Also im Prinzip habe ich hier ein Pico drauf und das werde ich nachher noch erklären. Das ist eine Wandlung von I²S nach analog. Und die Spannung bekommt der Pico über die USB-Schnittstelle. Und sobald ich den einstecke, bootet halt der Pico auch und meldet sich dann auch als MIDI-Device im Betriebssystem. Wenn ich also, ja, können wir nachher gucken. Die eingehenden MIDI-Events, die werden dann über eine kleine State-Maschine, die ich geschrieben habe, dann ein Dispatch gemacht und dann entsprechend interpretiert und ausgeführt. Und Active Sensing habe ich auch mal prototypisch implementiert, um zu testen, ob die andere Richtung vom USB auch funktioniert. Der ganze Synthesizer besteht im Prinzip aus einer großen Hauptschleife, die periodisch drei Aktivitäten ausführt, nämlich wir haben als erstes die ausgehenden Daten senden, also Active Sensing ist das im Wesentlichen. Dann haben wir die eingehenden Daten, USB-Daten, die vom Rechner kommen, wo ich den Synthesizer reinstecke, die dann verarbeitet werden und dann auch den entsprechenden internen Zustand, MIDI-Zustand dann entsprechend ändern. Und zum Schluss habe ich dann auch noch einen Synthesizer-Task, dessen Aufgabe ist, einfach den nächsten Audio-Buffer zu füllen auf Basis des Zustands von der MIDI-State-Machine. Die MIDI-State-Machine, wie gesagt, wertet eingehende MIDI-Events aus und sendet dann halt gegebenenfalls auch im Sinne von Active Sensing dann auch Daten wieder zurück. Bislang wird nur Node-On und Node-Off unterstützt verschiedene Kanäle werden auf einen Kanal gemerged. Das kann dann gegebenenfalls dazu führen, dass ein Node-Off von einem Kanal eine Note aus einem anderen Kanal abschaltet. Das ist noch ein Bugfix, den ich gegebenenfalls noch fixen werde. Trotzdem kommt ein erstaunliches Ergebnis raus, sehen wir danach in der Kurzdemo. Zum anderen hat der Pico ja noch eine LED drauf und die nutze ich dann mit jedem Node-On schalte ich die ein, mit jedem Node-Off schalte ich die LED aus. Je nach MIDI-Datei, manchmal sieht man was, manchmal sieht man auch nichts, je nachdem, wie die MIDI-Datei halt aufgebaut ist. Nur so als Aktivitätsanzeige. Warum Rechteckschwingungen? Genau, dieser Synthesizer, der kann nur Rechteckschwingungen im Moment, zumindest, vielleicht wird es später nochmal erweitert. Warum jetzt gerade Rechteckschwingungen? Weil das die einfachste digitale Möglichkeit ist, eine Schwingung zu erzeugen. Wir haben also nur zwei Sample-Werte, zwischen denen ich hin und her switche. Lautstärke würde dann einfach nur heißen, dass die beiden Sample-Werte dann näher beieinander rücken oder weiter auseinander rücken. Die Tonhöhe entspricht dann der Frequenz dieser Schwingung, natürlich logarithmisch gehört, wie unser Ohr funktioniert. Das heißt, ich habe auch eine Periodendauer T, die hängt mit der Frequenz F dann gerade als Kehrwertfunktion zusammen. Und die Lautstärke entspricht der Amplitude dann, auch wieder logarithmisch empfunden vom Menschen. Das heißt, wenn ich an eine Flanke von dieser Schwingung komme, dann muss ich eigentlich nichts anderes tun, als quasi diesen Wert einfach hin und her zu switchen, muss aber nicht großartig irgendwas berechnen. Das ist halt das Schöne an der Rechteckschwingung. So, kleiner Exkurs, Linienrasterung. Wenn ich jetzt, der Pico hat keine Arithmetikeinheit für Floating Point, für Fließkommazahlen. Das heißt, ich möchte möglichst das komplette Rendering nur mit Ganzzahlen machen. Und dafür gibt es einen sogenannten, im Bereich der Grafik, um Linien zu zeichnen, gibt es den sogenannten Brasenham-Algorithmus und die Grundidee davon kann ich auch für das Rendering von Audio übernehmen. Nehmen wir zum Beispiel eine Linie y gleich ax plus b für einen gewissen Bereich von x0 bis x1. Ferner nehmen wir an, dass die Steigung dieser Linie, dieser Geraden, im Bereich zwischen 0 und 1 liegt. Ist das nicht der Fall, dann kann man im Algorithmus quasi die Achsen spiegeln. Also ich brauche nur diesen einen Fall zu betrachten und damit sind die anderen Fälle auch erledigt. So, naiv würde man jetzt in C oder C++ etwa Folgendes hinschreiben. Man hat eine Schleife von x0 bis x1, iteriert dann in der x-Achse drüber und in der y-Achse berechnet dann man dann mit y gleich a x plus b seinen y-Wert und kriegt dann da ein Double raus, weil die Steigung a ist natürlich kein Integer-Wert und muss dann diesen Wert noch runden, wieder auf eine Ganzzahl und kann dann seinen Drawer-Pixel aufrufen, um dann Pixel xy zu zeichnen. Problem hierbei, wir haben eine Multiplikation a mal x und wir haben auch Fließkomma-Arithmetik hier drin und müssen zum Schluss noch runden. Das Ganze ist langsam, insbesondere wenn der Pico keine entsprechende Hardware-Unterstützung dafür hat. Deswegen hatten schon in den 60er Jahren dieser Brasenham für das Zeichnen von Linien auf dem Bildschirm die Idee gehabt, gewisse Vorberechnungen zu machen und dann im Anschluss nur mit Ganzzahlen zu rechnen. Das heißt, wir haben hier zunächst berechnen wir zu dem gegebenen x0 und x1 können wir entsprechend auch das y0, y1 berechnen. Da brauchen wir noch die Fließkomma-Arithmetik. Dann können wir, wenn wir Anfangs- und Endpunkt von der Linie haben, können wir auch das Delta in X- und Y-Richtung berechnen. Und wir können, das sehen wir dann gleich, was die Variable Error noch macht, die setzen wir auf dx halbe. So, und diese ganzen Konstanten, hier kommt dann noch eine Variable Y, die initialisieren wir auf Y0. So, die genannten Konstanten und Variablen hier sind alle ganzzahlig. So, und dann sieht das Zeichnen der Linie im Wesentlichen so aus. Ich male zuerst meinen Anfangspixel und dann iteriere ich hier durch von x0 bis x1 und füge zur Error-Konstanten immer das dy hinzu und sobald dieses dy größer wird, also dieser Fehler, größer wird als das dx, dann gehe ich mit meiner Linie um einen Punkt hoch. Die Idee dabei ist, die Steigung ist ja kleiner 1, das heißt, wir haben immer eine Treppe, wir können also immer eine gewisse Zeit lang geradeaus gehen beim Zeichnen und irgendwann müssen wir eine Pixelreihe höher rücken, dann wieder und dann irgendwann wieder höher. Und im Prinzip rechnen wir hier in der Error-Variablen die Abweichung der Linie, der echten Linie von der Pixelreihe aus und wenn die halt einen gewissen Schwellwert überschreitet, dann müssen wir quasi in die nächste Zeile rübergehen. So, das Schöne hierbei, wir haben innerhalb der Vorschleife, wir haben keine Multiplikation drin, wir haben nur Addition, wir haben auch keine Fließkomma-Arithmetik drin, sondern wirklich nur Ganzzahl-Arithmetik und können trotzdem diese Linie zeichnen, die eigentlich Multiplikation benötigen würde. Es gibt in Wikipedia einen schönen Artikel dazu, Brasenham-Algorithmus. Da kann man auch sich nochmal die Details genau anschauen, weil es hier vielleicht ein bisschen schnell ging. So, jetzt die Idee ist jetzt beim Audio-Rendering, wo es darum geht, zu entscheiden, wann ich bei der Rechteckschwingung zwischen den Flanken wechsle, genau dasselbe Verfahren anzuwenden. Statt jetzt quasi mit der Zeit zu multiplizieren und dann zu gucken, wann der Zeitpunkt erreicht ist, habe ich auch hier einen Wrapper, das entspricht dem DX im vorigen Algorithmus. Den initialisiere ich dann entsprechend der Frequenz der Rechteckschwingung. Da gehe ich mal kurz drüber. Genau, wir haben ein Increment, das entspricht dem Zeitfortschritt zum nächsten Sample, und wir haben dann auch eine Count-Variable, die entspricht auch dem Fehler-Error bei Brasenham, und wir haben eine Amplitude, sollte eigentlich Elongation genau genommen heißen, die entspricht der aktuellen Auslenkung der Schwingung. So, und dann sieht der komplette Synthese-Algorithmus, mehr ist es wirklich nicht, eigentlich so aus. Wir berechnen hier ein einzelnes Sample innerhalb einer Schleife, die einen ganzen Sample-Puffer auffüllt. Wir starten mit einem Nullwert. Dann iterieren wir über alle 120 MIDI-Töne, die wir auf der Tastatur haben. Wir gehen also davon aus, dass jede Taste ein Oszillator ist. So, und dann ist es im Wesentlichen, dann prüfen wir noch, ob die Amplitude überhaupt größer 0 ist, weil wenn es gleich 0 ist, dann brauchen wir an der Stelle gar nichts zu machen, können wir direkt abbrechen und zur nächsten Taste übergehen, zum nächsten Oszillator. Ansonsten haben wir eigentlich 1:1 den Brasenham-Algorithmus hier wieder. Wir haben hier unseren Fehler, den wir erhöhen. Vorhin war es eine plus 1, hier ist es das Count-Inc. Abtastrate quasi, das ist quasi die Zeit zwischen zwei Samples. Und wenn die den gewissen Schwellwert überschreitet, dann haben wir eine Flanke, das heißt, wir drehen die Amplitude um, also die Elongation um, und setzen den Zähler wieder zurück, aber nicht auf 0, sondern wir subtrahieren den Wrapper. So, und das ist eigentlich im Wesentlichen der Brasenham-Algorithmus, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Ergebnis, wir haben keine Fließkommazahl hier in der Schleife drin, keine Multiplikation, ist also schön schnell. So, Ausgabe von dem Synthesizer, da habe ich zwei Ansätze versucht. Zum einen die E2S-Schnittstelle, dafür gibt es auch fertige Bibliotheksfunktionen, funktioniert. Habe dann den Ausgang über drei Signale, über drei GPIO-Pins, die führe ich dann auch noch auf einen Wandler, der dann in 2S nach analog wandelt, über einen separaten Konverter, auch fertig gekauft. So, dann alternative Möglichkeit ist noch, das nur mit einem Pico Line zu machen. PWM funktioniert nicht wirklich, irgendwie zwar schon, zumindest Mono, aber Stereo scheint gar nicht zu funktionieren und Mono auch nur in sehr schlechter Qualität. Und außerdem wird für das PWM, dafür wird der zweite CPU-Core benutzt, den ich aber an anderer Stelle vielleicht auch noch gerne hätte. Insofern habe ich mich dann für E2S entschieden. So, der Synthesizer gibt sich wirklich als MIDI-Device aus und schafft auch komplexe Arrangements, auch wenn das natürlich nur auf einen Kanal gemerged wird. E2S funktioniert. Analoger Ausgang nicht wirklich. Die Frequenzen sind stabil, es klingt nicht schief irgendwie, dank der Genauigkeit durch den Brasenham-Algorithmus. Und damit habe ich ein Proof of Concept. Und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich auch über komplexere Designs nachzudenken, eventuell auch mit mehreren Picos, die ich dann zusammenschalte zu einem komplexeren Synthesizer. Quellcode gibt es auf GitHub. Genau, Ausblick, im Moment wird alles auf einen Kanal gemerged, was halt zu dem Node-Off-Problem führt, dass der dann dicht macht, auch aus dem anderen Kanal. Die USB-Descriptors.c, die ist mittlerweile veraltet, habe ich festgestellt. Es gibt mittlerweile eine Version 0.15, müsste ich ein Update noch machen. Und ich habe gesehen, der Umstieg von nur Rechteck auf tatsächlich andere Wellenformen ist wahrscheinlich doch nicht so kompliziert. Also ich werde mir das nochmal genauer anschauen. Vielleicht gibt es dann demnächst auch eine multitemporale Version. Wobei die Herausforderung ist, dass der Pico nur 2 MB Flash-Speicher hat und da muss ja dann ein Soundfont reinpassen. Das wird dann die nächste Herausforderung werden. Und später dann vielleicht auch noch ein komplexeres System mit mehreren Picos zusammengeschaltet zu einem Cluster. Hier habe ich noch ein paar Literaturverweise zum Nachlesen, wer es mag. Und dann wären wir jetzt bei der Klangdemonstration. Frage, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten, ah, perfekt. Da machen wir es ganz schnell, damit auch noch für ein, zwei Fragen noch was übrig bleibt. Genau, also im Moment habe ich die noch ausgesteckt. Das heißt, wenn ich mir hier mit Aplay MIDI anschaue, was hier dranhängt, dann sehe ich im Moment nur, was der Rechner so intern bietet. Jetzt stecke ich den ein. So, dann sollte ich jetzt den Simple Stupid Synth sehen. Achtung, es könnte einen Knackser geben, wenn ich jetzt hier einstecke. Okay, so. So, und dann würde ich sagen, genau. Ich habe hier eine MIDI-Datei im Netz gefunden, die ist Public Domain, damit ich hier auch kein Copyright-Problem kriege. Die ist vom Utopia Project, das ist aus der Zauberflöte, aus der Ouvertüre, einfach mal so ein kleiner Ausschnitt. Und einfach nur mal zum Reinhören, wie das dann klingt. Es ist halt Rechteck und dementsprechend Chiptune-artig. So, jetzt sollte man was hören. Dann noch Fragen? Oder?
Wir haben ein Fragenmikro. Wenn ihr die Hand hochhaltet, kommt das Fragenmikro zu euch. Natürlich der Joachim zuerst.
Hey, cool. Vielen Dank erstmal. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie du die polyphonen Stimmen zusammenmixt? Weil du hast ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Bit... wie viel Bit-Dynamik hast du? Ist das 16-Bit oder 8?
Im Prinzip sind das über E2S, habe ich 16-Bit-Dynamik und nutze die mehr oder weniger auch aus, aber natürlich mit Rundungsfehlern, also Modulo-Rundungsfehler, aber im Prinzip nutze ich die auch aus, ja.
Okay, wie kriegst du das hin, dass du, je nachdem wie viele Kanäle gleichzeitig spielen, die Dynamik ausnutzt, aber nicht clippst? Machst du das irgendwie dynamisch oder ist das einfach
Pi mal Daumen? Im Moment ist es eine Konstante, also die innere Schleife, die enthält keine Multiplikation. An einer späteren Stelle, aber für die Gesamtlautstärke gibt es noch eine Multiplikation. Können wir vielleicht auch mal reingucken, direkt in den Code. Genau, hier haben wir den Main Loop und hier ist eigentlich der Wesentliche. Das ist eigentlich schon die gesamte Synthese hier. Genau, die innere Schleife hier, die hier beginnt, habe ich vorhin gezeigt. Und am Ende der Schleife habe ich halt, das Sample Value wird halt je nachdem über die 128 Kanäle iteriert quasi immer aufgebaut, also für jede Frequenz. Und am Ende habe ich dann quasi den einen fertigen Sample. So, und der wird jetzt aber nochmal skaliert. Und hier haben wir tatsächlich dann eine Multiplikation. Das ist aber eine Ganzzahlmultiplikation. Also hier kommt ein 16-Bit-Value raus. Moment, Quatsch. Wir haben oben, den Sample-Value ist ein 32-Bit, genau. Moment, Sample, wo haben wir den? Das war 64-Bit. Hier, der, nee, Moment. Da, genau, da. Ach so, ja, stimmt, da haben wir sogar 64-Bit, okay. Gut, im Moment ist die Lautstärke also mehr oder weniger hart kodiert. Das heißt, wir haben hier einen Multiplikator, der die Lautstärke noch multipliziert. In der Regel reichen aber die 64 Bit zumindest bei allem, was ich getestet habe, aus. Aber ja, es kann ein Clipping geben. Also wenn es über die Grenze drüber gibt, dann gibt es Clipping, beziehungsweise nicht nur Clipping, eventuell gibt es dann auch ein Wraparound, was dann noch schlimmer ist. Genau. Die langfristige Idee ist hier dann auch dann wirklich noch die Lautstärke steuerbar zu machen. Genau. Ja.
Ja. Eine letzte Frage können wir noch?
Genau, wegen anderen Klängen oder Wellenformen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wie man da noch andere Pulsbreiten reinkriegt, aber wie würde man da jetzt zum Beispiel eine Sägezahnwelle draus machen mit dem, ich sag mal, Brazenham-artigen Algorithmus?
Ja, wie gesagt, ist noch Work in Progress. Ich habe eine Idee im Hinterkopf, ich muss die aber erst ausprobieren, ob die wirklich funktioniert. Aber die grundsätzliche Idee ist, wenn man sich mal hier den Code anguckt, was der macht, der schaut ja eigentlich nur, wann dieser Wraparound-Zeitpunkt erreicht ist und ändert dann die Amplitude um. Stattdessen könnte ich ja auch in einem Sample, also in einer vorgefertigten Sample, was ich habe, nicht auf die Flanke warten, sondern ich könnte ja jeweils auf den nächsten Sample-Wert warten, bis der erreicht ist und mir den dann holen aus einem Array. Aber wie gesagt, Details muss ich noch ausklügeln, ob das wirklich funktioniert, aber ich sehe gewisse Chancen, dass es dann auch geht, ja.
Alles klar. Dann sind wir am Ende. Nochmal einen fetten Applaus für den Jürgen. GPMM.